Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie auch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Bevor wir mit der Botschaft beginnen, ja, die einen recht exotischen Titel hat, darf ich Ihnen aber zuerst noch im Namen des Missionswerkes, auch der Gemeindeleitung und sicher auch im Namen unserer Missionare in Bolivien ein ganz, ganz herzliches Dankeschön aussprechen an alle, die in irgendeiner Weise am Bazar oder auch am evangelistischen Stand in Dübendorf am Klausmärt beteiligt waren. Wir möchten danken alle, die sich Tage, ja wochenlang vorbereitet haben und viel von sich selbst oder von ihrem Vermögen eigentlich in diesen Bazar investiert haben. Wir danken allen Grünlieferanten, allen motivierten Kränzlern, also es waren wieder wunderschöne Kränzler dabei. Wir danken die Gutsli-Bäcker, wir danken die Tombola-Truppe, wir danken auch die Torten- und Kuchenbäcker und die Poffertjes- und Waffelhersteller. Ja, Sie lachen, also es hat Ihnen offenbar geschmeckt. Wir danken auch die Brotlieferanten, das musste ja auch gebacken werden, all die vielen Brote. Wir danken an die Weinlieferanten und Spirituosenbrenner, auch das sind Spenden. Wir danken die kreativen Kartenhersteller und Dekoentwerfer, also Sie hören, wie viel da gestiftet wurde. Wir danken die Flohmarktbetreuer. Wir danken an, oh, das steht da, die Supergriller, ja, die da die ganze Zeit in der Kälte standen und gegrillt haben, die Frittierer und Pizzabäcker, die Köche und Ständebelieferer. Dank auch an die Weihnachts-CD-Verteiler und an den Büchertischbetreuer. Dank an alle Bauernstandlieferanten und Betreuer. Dank an alle Werbefachleute, es wurde ja auch Werbung gemacht. Dank an alle, die Verständnis für die Umtriebe gezeigt haben, besonders die Leute im Seniorenzentrum Zion. Ja, wir danken alle Verkäufer, alle Jungschäle, die sich da so eingegeben haben und alle ihre Leiter. Wir danken auch denen, die die Ponys betreut haben und da den Kindern Freude gemacht haben. Wir danken denjenigen oder diejenigen, die die Zelte aufgestellt haben, die alles umgestellt und aufgebaut haben und ihre freie Zeit dafür gegeben haben. Wir danken diejenigen, die beim Aufräumen geholfen haben. Und überhaupt danken wir allen, die in irgendeiner Weise den Bazar unterstützt haben. Elke Lied sagte mir, ja, Paulus hat ja in den Briefen immer die Leute auch namentlich gegrüßt und gedankt. Wenn wir jetzt alle Namen nennen würden, dann gäbe es halt einfach keine Predigt. Aber dachten wir, machen wir es so, wir nennen mal all die Bereiche, für die die Leute sich eingesetzt haben. Und natürlich auch ein riesengroßes Dankeschön an Sie, die Käufer, die gekommen sind und gekauft haben. Denn ohne Sie wäre ja dieses wunderbare Ergebnis nie zustande gekommen. Wir durften 52.000 Schweizer Franken einnehmen. Das ist natürlich auch eine große Freude für die ganze Internatsarbeit in Bolivien und eine große Ermutigung. Also vielen Dank, dass Sie sich so am Bazar beteiligt und damit geholfen haben. Und darüber natürlich vor allem Lobpreis und Dank und Ehre unserem treuen Herrn. Ja, danke. Nun möchte ich noch beten und dann wollen wir mit der Predigt oder mit diesem Thema beginnen. Vater im Himmel, wir danken dir für deine überaus große Güte und Treue, auch über unser Leben, Herr. Wir danken dir, dass du uns festhältst in deiner starken und mächtigen Hand. Wir danken dir, dass du uns auch in diese Woche wieder durchgetragen hast, Herr. Wir danken dir, dass du uns auch immer wieder unsere Sünden vergibst und du weißt auch, welche Schuld wir vielleicht in dieser Woche wieder auf uns geladen haben, Herr, in unsere Schwachheit. Und wir danken dir, dass du uns trotzdem entgegenkommst und vergibst, Herr. Tu es auch und wir bitten dich, dass du auch jetzt an diesem Morgen zu uns sprichst, durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort, Herr, dass unsere Herzen berührt werden dürfen und wir erkennen dürfen, worauf es ankommt im Leben mit dir, Herr Jesus, in deiner Nachfolge. Schenk Gnade dazu, dass wir auch etwas für unser persönliches Leben mitnehmen können. Und segne auch jetzt in diesem Moment die Sonntagsschulen, die Kinderstunden, auch die anderen Brüder, die im Einsatz sind. Gib du deine Gnade. Wir sind von dir abhängig. Und ja, ohne dich können wir nichts tun. Amen. Ja, kommen wir zum Thema. Jeder von Ihnen kennt sie wahrscheinlich. Die berühmt-berüchtigten Krippendarstellungen, da ist da dieser offene Stall, das Kind in der Krippe, da sind Maria und Josef und die Hirten mit ihren Schäfchen drumherum. Manchmal kommen auch die drei Weisen aus dem Morgenland an. Und immer oder fast immer schauen da zwei Tiere in die Krippe. Ein Esel und ein Ochse. Ja, wo kommen die denn her? Denn wenn wir im Neuen Testament nach diesem Bild suchen, ich weiß nicht, ob Sie es versucht haben, ja, Sie werden es nicht finden. Sie können das Neue Testament rauf und runter lesen, da werden Sie weder Ochs noch Esel und einen Stall werden Sie auch nicht finden. Aber eine Krippe. Ja, unsere geliebten Krippendarstellungen haben ja eigentlich nicht viel mit der Realität zu tun, wenn wir ehrlich sind. Und doch, Ochs und Esel lassen sich aus diesen weihnachtlichen Krippendarstellungen gar nicht mehr wegdenken. Und wir wollen uns heute fragen, weil der Hintergrund ist ziemlich interessant, wir wollen uns heute fragen, warum diese beiden Nutztiere ständig an der Krippe auftauchen und was das für uns bedeutet. Ja, woran denken Sie, wenn Sie Ochse und Esel hören? Diese beiden Begriffe. Also wenn ich Ihnen jetzt sage, Sie sind alle ein Haufen Ochsen und Esel, das werden Sie ja wahrscheinlich nicht als gutes Wort auffassen oder als Kompliment. In der Regel ist es ja so, dass wir mit Ochs und Esel nicht gerade, ja, wie soll ich sagen, das Beste verknüpfen. Wenn wir jemandem sagen, du Ochse oder gar du Hornochse oder du Esel, dann sagen wir eigentlich, du Dummkopf damit. Als Ochs und Esel bezeichnen wir in der Regel jemanden, den wir dumm finden. Warum sage ich das? Ich werde noch darauf kommen. Aber zuerst möchte ich Ihnen ein Beispiel aus der Geschichte bringen. Ein Beispiel aus dem Alltag eines Menschen, was heute vor 493 Jahren geschehen ist. Das war ein Mann, der unter grausamsten Umständen getötet wurde. Und wenn man sein Leben anguckt, könnte man aus menschlicher Sicht sagen, nicht aus christlicher Sicht, aus menschlicher Sicht, ja, da hast du dich aber ein bisschen wie ein Ochs und ein Esel verhalten. Und was seine Geschichte mit dem heutigen Thema zu tun hat, das werde ich dann im Laufe der Botschaft verraten. Es geht um Heinrich von Zütphen. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Namen schon mal gehört haben. Er war der Vorsteher eines römisch-katholischen Klosters in Dordrecht in den Niederlanden. Doch dann kam die evangelische Reformation und er ließ sich auch von der Auslegung und den Gedanken Martin Luthers überzeugen. Er erkannte, was das Evangelium wirklich ist. Und er versuchte, die Reformation in Dordrecht durchzusetzen. Das kam nicht so gut an und er musste sein Amt niederlegen. Er ging dann nach Wittenberg, das war ja die Stadt, wo Luther herkam. Dort erfuhr er später, dass diejenigen, die den evangelischen Glauben angenommen hatten, in den niederländischen Gebieten von den Katholiken verfolgt wurden. Und was hat er dann gesagt? Hier begann nun menschlich gesehen, ich sage wieder menschlich gesehen, seine kurze Laufbahn als Hornochse und Esel. In Wittenberg war er in Sicherheit. Denn das war die Lutherstadt und sie stand unter dem Schutz des Kurfürsten. Aber Heinrich kehrte in die niederländischen Gebiete zurück, um die evangelischen Christen dort zu unterstützen. Er predigte das Evangelium. Und welch eine Überraschung, was geschah? Er wurde verhaftet. Sein Glück war aber, dass er viele Unterstützer im Volk gewonnen hatte. Also viele hatten sich oder ließen sich von der Predigt des Evangeliums überführen und bekehrten sich. Und er wurde von diesen Menschen aus dem Gefängnis befreit. Ja, da kann man sagen, welch glückliche Fügung unseres Herrn. Ich werde befreit. Ich habe jetzt meine Lektion gelernt. Ich gehe jetzt schnell wieder zurück nach Wittenberg und bin ruhig. Ja, er ist zurück nach Wittenberg gegangen. Doch unterwegs konnte dieser Heinrich das Predigen einfach nicht lassen. Er konnte keine Ruhe geben, menschlich gesagt. Und irgendwann wurde er nach Meldorf im Nordosten Deutschlands eingeladen. Aber auch dort, als er predigte, stieß er nicht nur auf Gegenliebe von römisch-katholischer Seite. Der Klostervorsteher der Dominikaner dort wollte um jeden Preis seine Verkündigung verhindern. Die weltliche Obrigkeit, sie ließ Heinrich gewähren. Und dann nahm dieser Klostervorsteher die Sache selbst in die Hand. Er kaufte sich Gesindel, machte sie betrunken, nahm einige seiner Mönche und überfiel in der Nacht das Haus, wo Heinrich zu Gast war, stellten alles auf den Kopf, zerstörten alles, verprügelten den Gastgeber und sie nahm Heinrich. Sie banden ihn mit beiden Händen an den Schwanz eines Pferdes fest und schleiften ihn ins 14 Kilometer entfernte Heide. Dort wurde er weiter misshandelt und schließlich totgeschlagen und danach verbrannt. Menschlich gesprochen könnte man diesem Heinrich doch sagen, Mensch, du hast dich aber auch ein bisschen wie ein dummer Ochs und Esel verhalten. Du wusstest doch, dass die katholischen Obere die evangelische Verkündigung für eine Irrlage halten. Du bringst dich doch selbst in Gefahr. Kannst du nicht einfach deinen Kopf unten halten, ruhig bleiben, wenn du schon aus dem Gefängnis befreit wurdest? Das tat er nicht. Für ihn war die Verkündigung des Evangeliums wichtiger als sein eigenes Leben. Und wir werden später sehen in der Predigt, wenn wir einen gewissen biblischen Text anwenden, dass er in gewisser Weise ein Ochs und ein Esel war, aber nicht im weltlichen negativen Sinne, sondern in einem positiven, biblisch gesehenen Sinne. Werden wir gleich sehen, aber damit kehren wir jetzt zur Krippe zurück. Was haben jetzt bitteschön Ochs und Esel mit der Krippe zu tun? Interessanterweise, wenn wir jetzt über Krippendarstellungen nachdenken, stellen die ältesten künstlichen Darstellungen von Krippen nicht Maria, Josef und das Kind dar, sondern nur einen Ochsen, Esel und die Krippe. Warum? Wie konnten die Leute damals im frühen Christentum auf diese Idee kommen? Auf einem Steinsarg, ungefähr aus dem Jahre 385, ist zum Beispiel folgendes Bild zu sehen. Das Kind Jesus ist in der Krippe und es ist fest in Tüchern eingewickelt, eigentlich wie eine Leiche. Das soll auf seinen späteren Tod am Kreuz hinweisen. Und rechts und links schauen der Ochse und der Esel ihn an oder in die Krippe. Nicht Maria, nicht Josef, nicht die Hirten, nicht die Magier aus dem Morgenland. Warum, noch einmal, warum, weshalb spielten in diesen ältesten christlichen Darstellungen von der Weihnachtsgeschichte Ochs und Esel so eine prominente Rolle? Nun, die alten Gemeindelehrer geben darauf Antwort und sie beziehen eben, und jetzt kommen wir zum Thema, auf eine bildhafte Weise einen bestimmten Text aus dem Alten Testament auf die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Und von dort kommt eigentlich die prominente Stellung von Ochs und Esel. Und die Rede ist, vielleicht wissen es einige von Ihnen schon, die Rede ist von Jesaja 1, Vers 3. Und ich lese Ihnen mal diesen ganzen Text im Gesamtzusammenhang vor. Jesaja 1, Verse 1 bis 20. Jesaja 1, Verse 1 bis 20. Dies ist das Gesicht, das Jesaja, der Sohn des Amos, schaute über Juda und Jerusalem zur Zeit des Usia, Jotham, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda. Höret ihr Himmel und Erde, nimmt zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht, und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn, und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel kennt's nicht, und mein Volk versteht's nicht. Wehe dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, dem boshaften Geschlecht, den verderbten Kindern, die den Herrn verlassen, den Heiligen Israels lästern, die abgefallen sind. Wohin soll man euch noch schlagen, die ihr doch weiter im Abfall verharrt? Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an ihm, sondern Beulen und Striemen und frische Wunden, die nicht gereinigt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Fremde verzehren eure Äcker vor euren Augen. Alles ist verwüstet, wie durch Fremde verheert. Übrig geblieben ist allein die Tochter Zion, wie ein Häuslein im Weinberg, wie eine Nachthütte im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Hätte uns der Herr Zebaoth nicht einen geringen Rest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom und gleich wie Gomorra. Höret des Herrn Wort, ihr Herren von Sodom, nehmt zu Ohren die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern und habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Wenn ihr kommt zu erscheinen vor meinem Angesicht, wer fordert denn von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Bringt nicht mehr da so verkebliche Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumond und Sabbat, den Ruf zur Festversammlung, Frevel und Festversammlung, ich mag es nicht. Meine Seele ist Feind eurer Neumonden und Jahresfesten. Sie sind mir eine Last. Ich bin's müde, sie zu tragen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen, lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt der Witwen Sache. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Wollt ihr mir gehorchen, so sollt ihr des Landes gut genießen. Weigert ihr euch aber und seid ungehorsam, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Denn der Mund des Herrn hat's geredet. Bis soweit das Wort des Herrn. In diesem Text kommen also ein Ochse und ein Esel vor. Ich lese noch einmal Vers 3. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht. Leider, und das wissen einige von Ihnen, hat dieser Vers auch zu sehr antisemitischen Deutungen geführt. Darüber möchte ich heute aber nicht sprechen. Die frühe Gemeinde sah in ihren Anfängen hier eine bildhafte Vorschattung auf Jesus Christus. Und so kam folgende Deutung auf. Der Ochse, was ist er in der Bibel? Er ist ein reines Tier. Und er steht deshalb bildlich gesprochen für Israel. Der Esel, er ist ein unreines Tier. Er steht deshalb bildlich gesprochen für die Heiden. Das sind alle Nichtjuden. Das wären dann wir in dieser bildlichen Anwendung. Wir kommen noch zum Text selber. Zwischen ihnen steht die Krippe. Und wer hat sich in dieser Krippe offenbart? Woran werden wir an Weihnachten denken? Jesus Christus. Er ist vom Himmel herabgekommen als das Lebensbrot für die Welt, für die ganze Welt, für Juden und für Heiden, die ihn eben anbeten sollen. Nur so finden wir das ewige Leben, indem wir Christus annehmen. Die Welt soll ihren Herrn sozusagen gleich einem Ochsen und einem Esel erkennen. Und dieser Herr, er offenbarte sich zum ersten Mal in der Krippe. Ein Gemeindeleiter erklärt das Ende des 4. Jahrhunderts unter anderem mit folgenden Worten. Der Ochs, das ist der, dann das Gesetz gespannt ist. Israel. Der Esel ist das lasttragende Tier, das beladen ist mit der Sünde des Götzendienstes. Die Heiden. Deshalb wird nun in der Krippe das vom Himmel herabkommende Brot des Lebens vorgesetzt. Jesus. Damit auch die unvernünftigen Tiere, man könnte sagen die verlorenen Menschen, an der vernünftigen Nahrung teilnehmen, das ist das Heil, und vernünftig leben, das bedeutet Gott nachfolgen. Es liegt also in der Krippe mitten zwischen Ochs und Esel der Herr beider, damit er die Zwischenwand zerstöre und beide in sich zu einem neuen Menschen erschaffe, indem er dem einen das schwere Joch des Gesetzes abnimmt, den anderen von der Last des Götzendienstes befreit. Bis soweit diese Deutung. Wie gesagt, es bekam dann auch noch andere Deutungen, von denen wir leider sagen müssen heute, ja, die sind aber ein bisschen antisemitisch. Da seid ihr aber ans Ziel vorbeigeschossen. Wenn wir aber diese, wie soll ich sagen, neutestamentliche Sichtweise vor Augen halten, Christus vor Augen halten, jetzt Jesaja 1 anschauen, gibt es auch einiges, was wir für unser Leben lernen können. Aber zuerst einmal zum Text selber. Als diese Jesaja-Worte ursprünglich geschrieben wurden, geschah das ja unter dem sogenannten Alten Bund, wie wir es heute nennen. Es war über 700 Jahre, bevor Christus überhaupt erschienen war. Und Gott warf seinem Bundesvolk Israel vor, dass es ihn nicht als Herrn erkannte. Das war sein Vorwurf. Ihr erkennt mich nicht mehr als Herrn. Und er nahm dafür ein Ochse und ein Esel als Beispiel. Denn diese schlichten Tiere, diese Nutztiere im Volk Israel, die viel benutzt wurden, die kannten jeweils ihre Herren. Die wussten, von wem sie ihre Nahrung bekommen würden. Sie wussten, wo sie zu Hause waren. Aber, sagt Gott der Herr in diesem Text, ihr, Israel, ihr tut so, als ob ihr nicht wisst, wer euer Herr und wer euer Versorger ist. Und dieses Verhalten ist eigentlich genauso unnatürlich, sagt Gott damit, als wenn sich ein Ochse und ein Esel gegen ihren Besitzer und Ernährer auflehnen würden. Gott ging damals aufgrund des Bundes mit Mose oder des Bundes durch Mose, also des sogenannten Alten Bundes mit Israel ins Gericht. Auf der Grundlage des Alten Bundes drohte Gott seinem Volk. Denn was wurde denn im Alten Bund dem Volk Israel gesagt? Zum Beispiel in 3. Mose 26. Gott legte Israel Segen vor. Wann würde Israel gesegnet werden? Nie? Nein, bei Gehorsam. Wenn es sich an die Ordnungen des Alten Bundes halten würde, würde Israel gesegnet werden. Aber es würde verflucht werden, wenn es ungehorsam ist, wenn es gegen die Bestimmungen des Alten Bundes verstößt. Und weil sich Israel eben zur Zeit des Jesaja eben nicht an Gottes Ordnungen dieses Alten Bundes hielt, sondern weil das Volk eben Böses tat, wie in diesem Text aufgelistet wird, deshalb kam der Fluch, wie Jesaja 1 deutlich macht. Israel zeigte auch, und das sehen wir ja, wenn wir die Bibel lesen, zeigte auch mit seinem unverbesserlichen Verhalten immer wieder, dass es für sündige Menschen im Grunde genommen unmöglich war, dieses hochheilige, schwere Joch des Gesetzes perfekt zu halten. Und so kündigte interessanterweise Gott schon hier in Jesaja 1, Vers 18 diese bekannten Worte an. Jesaja 1, Vers 18. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Das kündigte Gott der Herr hier an, 700 Jahre oder mehr als 700 Jahre, bevor Christus geboren wurde und Mensch wurde. Ja, und als unser Herr dann Mensch wurde, als er dann in eine Krippe gelegt wurde, was geschah dann? Jesus Christus wuchs auf, er führte ein vollkommenes Leben, er erfüllte alle Gerechtigkeit Gottes und dann trug er die Sünden seines Volkes und der ganzen Welt am Kreuz von Golgatha hinweg. Und so gesehen passt eigentlich die Anwendung von Jesaja 1, Vers 3 durchaus auf unseren Herrn Jesus. Denn er nahm den Fluch des Gesetzes des Alten Bundes auf sich, sagt Paulus in Galater 3. Er zerbrach diesen Fluch durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Was bedeutet das jetzt für Israel, wenn wir nur über Israel nachdenken? Wenn Israel heute Gottes Segen erfahren möchte, muss es nicht mehr zum Alten Bund zurückkehren, sondern sich Jesus Christus zuwenden. Er, der Messias Israels, das ist er ja in erster Linie, sagt er immer wieder im Matthäus-Evangelium, ist der Bringer eines neuen und besseren Bundes. Wenn Israel Buße tut und an den Herrn Jesus Christus glaubt, bekommt das Volk den versprochenen Segen, weil Jesus Christus durch sein vergossenes Blut die Sünde seines Volkes bereits schneeweiß, weiß wie Wolle gemacht hat. Israel müsste dieses Geschenk der Gnade nur noch annehmen. Der Fluch, den die Propheten auf der Grundlage des alten Bundes immer wieder angekündigt und angedroht haben, er ist am Kreuz hinweggetragen. Der Segen steht vor der Tür, wenn sich Israel seinem Messias zuwendet. Und so sagt es ja auch Petrus in einer Predigt zum Volk Israel nach Pfingsten in Apostelgeschichte 3. Weiß jemand, was er da sagt? Hat jemand vor Augen, was Petrus in Apostelgeschichte 3 predigt? Er sagt in den Versen 19 und 20, wenn ihr Buße tut, wenn ihr den Messias annimmt, was werden dann kommen? Zeiten der Erquickung vor dem Angesicht des Herrn. Denn Christus ist erschienen und er hat die Sünde seines Volkes hinweggetragen. Und deshalb, ich wiederhole mich, ist eben das Bild von Ochs und Esel und Krippe in Bezug auf Jesus Christus gar nicht so dämlich, gar nicht so dumm. Denn für seine Rettung muss Israel was tun? Endlich das Gesetz halten? Nein, sich Christus zuwenden, ein neues Herz bekommen und dadurch die Kraft durch den Geist Gottes bekommen, Gottes Maßstab zu erfüllen. Sie muss sich also, die Braut und die Frau Israel, muss sich dem Herrn in der Krippe und am Kreuz zuwenden. Und das gilt natürlich nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Und das ist ja das Wunderbare am Evangelium. Gott sei Dank dürfen ja auch wir Heiden, also wir Nichtjuden, auch zu Gottes Volk gehören. Wir werden zu Mitbürgern der Heiligen, sagt Paulus, und wir werden in den edlen Ölbaum, der Gottesfamilie eingepfropft, aus lauter Gnade, obwohl wir keine natürlichen Zweige sind. Jeder Mensch muss sich nur der Krippe, bildlich gesprochen, zuwenden, von dort zum Kreuz gehen, das leere Grab sehen und Jesus Christus als Herrn und Heiland und seinen Gott annehmen und ihm nachfolgen. Wir müssen nicht zum Gesetz, Israel muss nicht zum Gesetz, wir müssen zum Herrn Jesus Christus. Und jetzt kommen wir zur persönlichen Anwendung für uns aus diesem Bibeltext. Und dies tun wir eben am besten in der einfältigen Treue eines Ochsen, der seinen Herrn kennt, und eines Esels, der die Krippe seines Herrn kennt. Und in dieser Hinsicht erlauben Sie mir, Jesaja 1, Vers 3 auf unser Leben anzuwenden. Ein Ochse kennt seinen Herrn. Gott hielt Israel vor, dass der Ochse ja seinen Herrn und Versorger kennt. Das ist etwas ganz Normales. Der Ochse weiß, wer sein Chef ist. Aber Israel tat so, als ob es seinen Herrn nicht kannte, sagt Gott damit. Die Israeliten lebten, um es mal so zu sagen, wie wilde Tiere, gesetzlos. Und diese Gefahr kann auch für uns bestehen. Wir können zwar behaupten, dass Gott unser Herr ist, aber zeigen wir das auch durch unser Verhalten? Ich habe Predigten gelesen und gehört, das als persönliches Beispiel, die ich großartig fand, die alles toll erklärt haben, die wunderbar waren in meinen Augen. Und später erfahre ich, dass dieser Prediger seine Verkündigung nur gebraucht hat, um möglichst viele Frauen, verheiratete Frauen einzufangen und Affären zu haben. Er hat seinen Herrn bekannt oder gesagt, das ist mein Herr, aber hat es nicht mit seinem Leben gezeigt. Und das ist das Bild des Ochsen, wo sein Herrn kennt. Israel, ihr behauptet, ihr gehört zu mir, sagt Gott. Aber ihr verhaltet euch nicht so. Aber der Ochse, er kennt seinen Herrn. Wenn wir über den Ochsen nachdenken und ihn in der biblischen Geschichte betrachten, um es mal so zu sagen, sehen wir ja, dass im alten Bund das Volk Israel viele, viele Tieropfer immer wieder darbringen musste für ihre Sünden. Obwohl es ja ihre Sünden nicht wirklich zugedeckt hat, nicht bleibend. Erst als Jesus Christus dann kam und sein Leben und sein Blut als vollkommenes Opfer gegeben hatte, da waren die Sünde hinweggetan. Und das wertvollste und wichtigste und man kann auch sagen teuerste Opfertier für die Sünd-, Brand- und Schlachtopfer im alten Bund war der Ochse. Können Sie nachlesen in 3. Mose 1, in 3, Kapitel 4, Kapitel 7, Kapitel 29. Und bei diesen Sünd- und Brandopfern, die also die Sünden sühnen sollten in gewisser Weise, durfte auch nur ein männlicher Stier geopfert werden. Sozusagen, bildlich gesagt, durfte nur ein männlicher Stier Sühnung bringen. Der Ochse bzw. der Stier diente als reines Opfertier vor Gott. Interessant sind jetzt in diesem Zusammenhang diese sogenannten Evangelisten-Symbole. Haben Sie davon schon mal was gehört? Seit dem 2. Jahrhundert, also ziemlich früh, besteht da diese Tradition, diese vier Engelwesen in Hesekiel 1 und Offenbarung 4 den verschiedenen Evangelien zuzuordnen. Nun, wenn Sie verschiedene Ausleger lesen, bekommen Sie immer wieder verschiedene Zuordnungen, weil vier Möglichkeiten hat man halt. Vier Möglichkeiten. Eine sehr gute Auslegung finden Sie auch in, ich glaube, es ist am Büchertisch, im Buch Hesekiel von Roger Libby. Nur kurze Werbung. Aber es kommt jetzt auch nicht so drauf an, auf was, und, Entschuldigung, ich habe jetzt noch gar nicht gesagt, wie die Tiere aussehen, falls Sie es nicht im Kopf haben. Diese Engelwesen in Hesekiel 1 und Offenbarung 4 sieht ja einer aus, vom Gesicht, wie ein Löwe. Der nächste, jetzt muss ich gucken, wer der zweite ist in der Offenbarung, wie ein Stier, der dritte wie ein Mensch und der vierte wie ein Adler. Nun kommt es aber jetzt nicht so darauf an, auf welches Evangelium man jetzt das Bild des Stieres anwendet, denn alle sind sich einig, wofür eigentlich der Stier oder der Ochse als Bild steht, vor allem auf der Grundlage der Opfer des alten Bundes. Es ist dieses makellose, reine, dienende Tier, das sein Leben zur Sühnung hingibt, ein Opfertier. Und in der Tat bringt sich unser Herr Jesus ja als Opfer für die Welt dar, für uns. Er ist wie der männliche Stier, der auf dem Sünd- und Brandopferaltar dargebracht wird. Darum geht es ja in allen vier Evangelien, immer wieder im ganzen Neuen Testament. Christus, unser Herr, er diente den Menschen bis hin zu seinem Tod am Kreuz von Golgatha, als er die Sünde der Welt auf sich nahm. Ihre Sünden, meine Sünden. Unser Herr Jesus brachte sich gleich einem reinen Stier als Opfer für die Menschen dar. Das komme ich zur Anwendung für uns. Das ist nicht so ein beliebter Teil der Predigt, vor allem heutzutage. Genauso, sagt der Apostel Paulus, genauso sollen auch wir unser Leben als Opfer auf den Altar legen. Nicht als Sündopfer, denn nur Jesus kann Sünden sühnen. Nein, um es mal mit der Bildsprache des alten Bundes zu tun, wir geben uns selbst als Schlachtopfer hin. Das war kein Sühnungsopfer. Ein anderes Wort für Schlachtopfer ist Dankopfer. Und in diesem Zusammenhang ist vielleicht interessant, dass für Schlachtopfer auch weibliche Tiere benutzt werden durften. Für die Sündopfer nur ein männlicher Stier. Für Schlachtopfer alle Ochsen. Genauso ist es für uns heute. Jeder, ob Mann oder Frau, groß oder klein, soll sein Leben gleich einem Ochsen, um es sozusagen, für seinen Herrn hingeben. Und wenn Sie mir nicht glauben und sagen, Röni, du spinnst dir da was zusammen, schlagen Sie auf Epheser 5, Vers 1 und 2. Epheser 5, Vers 1 und 2. Dort sagt der Apostel Paulus Folgendes. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und sich hat selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Ihn sollen wir nachahmen. Und Römer 12 hat ja der Thomas in der Einleitung vorgelesen. Ich möchte die Verse 1 und 2 auch nochmal vorlesen. Lesen Sie mit, wenn Sie eine Bibel haben. Römer 12, Verse 1 und 2. Und bedenken Sie, diese Verse werden von einem Pharisäer geschrieben, der das Opfersystem oder das Bild der Opfer sehr gut kannte. Zweifellos viel besser als ich. Ich brauche Lexika, er wusste es von sich aus. Römer 12, Vers 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, Brüder und natürlich auch Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. In diesem Sinne, und da möchte ich wieder an das eingangs gebrachte Beispiel von Heinrich von Zütphen erinnern, in diesem Sinne war er eben ein Ochse. Er kannte seinen Herrn und er gab sein Leben, sein Leib, bereitwillig für diesen Herrn hin, wenn es denn sein musste. Er lebte für Christus. Er lebte, um das Evangelium zu verbreiten, auch wenn er wusste, dass das sein Leben kosten könnte. Christus war für ihn wichtiger als sein Leben. Sein Herr war für ihn wichtiger als er selbst. In diesem Sinne war Heinrich ein reiner Ochse, der seinen Herrn kannte und der seinen Leib hingab als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig war. Kommen wir zum Bild des Esels. Wieder Jesaja 1, Vers 3. Heißt es dann als zweites, und ein Esel kennt die Krippe seines Herrn. Gott sagte ja seinem ungehorsamen Volk Israel unter dem alten Bund, dass der Esel doch die Krippe seines Herrn kennt. Ein Esel weiß, von wem er sein Futter bekommt. Das ist für ihn selbstverständlich. Ein Esel weiß, zu wem er gehört. Aber wieder, die Israeliten taten damals so, als ob sie es nicht wüssten. Sie hurten den Götzen der heidnischen Völker nach. Sie erwarteten Hilfe von irgendwelchen Totengötzen oder von anderen Menschen, anderen Königen oder gar von sich selbst und ihrer eigenen Kraft, von ihren eigenen Städten, die sie aufgebaut hatten, vielleicht von ihren Ritualen, von allem Möglichen, nur nicht von dem lebendigen Gott selbst. Und das hielt Gott seinem Volk damals vor. Israel hatte die Krippe verlassen. Gottes Volk hatte sich von seinem Versorger abgewandt. Und wieder, auch das ist eine Gefahr, in die wir Christen laufen können. Besonders in unserem Wohlstand hier im Westen. Wir können vergessen, wer uns wirklich versorgt und wer uns wirklich festhält. Wie ist es in unserem Alltag, in der Praxis, im Leben? Wie wir denken, wie wir reden, wie wir handeln? Erwarten wir unsere Hilfe noch von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat? Oder laufen wir vielleicht anderen Menschen nach? Setzen wir vielleicht alle unsere Hoffnung in unseren Reichtum, in unseren Möglichkeiten, in unseren Fähigkeiten, in unseren Gaben, in unseren Leistungen? Oder gar unsere eigenen Verdienste. Die Gefahr kann bestehen, dass wir selbstständig werden auf eine falsche Art und Weise. Wir hören nicht mehr auf Gottes Wort. Wir sind nicht mehr sensibel für das Wirken seines Heiligen Geistes in unserem Leben. Wir stumpfen ab. Und da, um das Bild aus Jesaja 1, Vers 3 anzuwenden, da kann es notwendig sein, wieder neu wie ein Esel zu werden, der die Krippe seines Herrn kennt. Ein Gemeindeleiter in der Antike meinte zum Bild des Esels, er kannte sie noch aus dem alltäglichen Gebrauch, wir nicht mehr. Wir haben ein Auto, der bockt nie. Okay, der bockt manchmal auch. Aber er schreibt, der Esel kennt die gewohnte Stimme. weiß den Weg, den er oft gegangen, und manchmal wird er gar Wegweiser dem Menschen, der fehlgeht. Da hat er wahrscheinlich an eine bestimmte biblische Geschichte gedacht. Und wenn wir an Esel denken, werden den meisten von uns wahrscheinlich zwei Begebenheiten aus der Bibel in den Sinn kommen, die ich einfach als Bild gebrauchen möchte. Welche zwei Begebenheiten könnten das sein? Wagt es jemand, die erste Begebenheit zu erraten? Ja, genau, Bileam, das ist ja die berühmteste Eselgeschichte aller Zeiten, kann man fast sagen. Ja, Bileam, das war ein gottloser Zauberer eigentlich, der sich hinter einer Scheinfrömmigkeit versteckt hatte, der es nicht schaffte, gegen Gott und gegen sein Volk Israel zu prophezeien. Und dieser Bileam, der war ja dann mal mit seinem Esel unterwegs. Und da sah ausgerechnet dieser Esel den Engel Gottes, der sich Bileam in den Weg stellte. Der Esel wich aus als gutes Haustier oder Nutztier. Und Bileam, der wurde sauer und meinte, das Tier ist wieder nur stur und bückig und hat sie nicht mal. Stattdessen hatte aber dieser Esel einen Einblick in die unsichtbare Welt erhalten, um es mal so zu sagen, den ausgerechnet dieser Zauberer nicht hatte. Da sehen wir die Souveränität unseres Gottes. Das ist die eine Begebenheit. Wo spielt ein Esel noch eine sehr prominente Rolle? Genau, beim Einzug in Jerusalem. Da geht es um ein Füllen einer Eselin, also um einen jungen Esel. Jesus Christus ließ einen Esel von seinen Jüngern losbinden und er ritt auf diesen Esel in Jerusalem ein. Das war eine Woche vor seiner Kreuzigung und Auferstehung. Er wurde als König vom Volk empfangen, so wie es der Prophet Zacharia hunderte Jahre vorher prophezeit hatte. Und jetzt erlaubt mir, das auf uns anzuwenden als Bild. Vielleicht können wir uns das so, die Prinzipien, gut merken. In diesem Sinne sollten wir wie Esel werden. Erstens, wir sollten ein Gespür für Gottes Willen bekommen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir zu Sehern und zu Mystiker werden müssen. Nein, die Apostel Gottes sind da ziemlich nüchtern. Ich habe Römer 12, Vers 1 bis 2 bereits vorgelesen. Der Thomas hat es bereits vorgelesen. Wie erkennen wir Gottes Willen? Wie bekommen wir sozusagen Einblick in seine unsichtbare Welt? Nicht durch Meditation, sondern, lesen Sie daheim nochmal Römer 12, sondern, aber das sage ich mir selbst, das ist eine Ermahnung, indem wir unser Leben auf den Altar legen, indem wir uns ganz unseren Herrn hingeben, dann prüfen wir, was Gottes guter und wohlgefälliger Wille ist. Je näher wir bei unserem Herrn leben, also bildlich gesprochen, je besser wir seine Krippe kennen, je besser wir ihn kennen und sein Versorgen für uns, desto mehr werden wir auch seinen Willen für unser Leben und seinen Weg für uns erkennen. Und vielleicht halten uns andere dann für bockig. Aber diejenigen, die Christus um jeden Preis treu sein wollen, erkennen das, was Untreue nicht erkennen können. Zweitens, wenn uns Jesus Christus nun, wieder bildlich gesprochen, uns von der Sünde und Verlorenheit losgebunden hat, so wie einst das Eselsfüllen in seinem Namen losgebunden wurde, dann sollten wir doch auch bildlich gesprochen, wieder nur bildlich gesprochen, als sein Reittier dienen. In Bezug auf den freien bzw. den unfreien Willen, da sprach der deutsche Reformator Martin Luther mal davon, dass wir Menschen Esel seien. Also er hat nie ein Blatt vor den Mund genommen und er war nicht sehr schmeichelhaft. Und er sagte, entweder werden wir von Gott geritten und gelenkt oder vom Teufel. Nun selbst wenn wir seiner Meinung zum unfreien Willen nicht zustimmen würden, so müssen wir ihm doch in der Verwendung des Bildes Recht geben. Ein Mensch kann nicht zwei Herren gleichzeitig haben. Geht einfach nicht, das sagt auch unser Herr Jesus in den Evangelien. Entweder wir dienen uns selbst, unserem Vergnügen, unserem Geld, unseren Wünschen, unseren Zielen und damit letztendlich dem Teufel, der unseren Egoismus benutzen wird, um uns in den Abgrund zu führen. Oder wir dienen Gott, der uns in den Himmel führen wird. Entweder der Ewige selbst lenkt uns, oder wir lassen uns von ihm lenken, oder jemand anderes wird gern den Platz einnehmen. Und so bildlich gesprochen sollten wir Esel von Jesus Christus sein, nicht Esel des Teufels. Und wieder, ich möchte auf das Beispiel vom Eingang von Heinrich von Zypten hinweisen. In diesem Sinne war er auch ein Esel. Andere hätten ihn für bockig, dumm und stur halten können. Dass er sich nach seiner Befreiung aus dem Gefängnis nicht ruhig verhalten hat, sondern gleich wieder anderswo weitergepredigt hat. Aber er hatte sein Sinnen auf das Wesentliche gerichtet. Sein Herz war bei Gott und seinem Evangelium. Er wusste, was Gottes Wille für sein Leben war. Nämlich das Evangelium zu verkündigen, sei es zur Zeit oder zur Unzeit. Er war einer, der die Krippe seines Herrn wirklich kannte. Jesaja 1, Vers 3. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. Das hielt Gott seinem Volk Israel damals vor. Vielleicht auch uns heute. Wie ein reiner Ochse hat Heinrich von Zypern sein Leben für den Herrn gegeben. Und wie ein treuer Esel ist er den Weg gegangen, den sein Herr für ihn vorbereitet hatte. Und es war kein leichter Weg. Und ich bin sehr froh, ich bin sehr dankbar für die Freiheit, die wir haben dürfen und die eigentlich auch Männer wie er für uns erkämpft haben. Aber sind wir bereit, alles für unseren Herrn hinzugeben, wenn es darauf ankommt? Wie gesagt, das sage ich nicht hier von oben herab, als einer, der es erreicht hat, sondern das Wort Gottes es überführt, wenn wir es lesen, wenn wir Römer 12 lesen oder andere Stellen. Diese Hingabe und diese Treue sollten auch wir an den Tag legen. Und das kann uns das Bild vom Ochsen und vom Esel an der Krippe lehren. Und darum ist es eigentlich richtig, wenn die alten Gemeindelehrer das Bild hier auf Jesus Christus gelegt haben. Denn ihn müssen alle erkennen. Er ist das Lebensbrot für Juden und für Heiden. Bei ihm ist das ewige Leben. Nur ein Leben in ihm, mit ihm und für ihn ist ein erfülltes Leben. Alles andere bringt uns nichts. Er ist die vernünftige Nahrung für uns unvernünftige Tiere, damit wir vernünftig leben, wie es einst einer dieser Gemeindeleiter aus alter Zeit sagte. Unsere kranken Häupter und unsere matten Herzen, wie es Jesaja formuliert, werden gesund, wenn wir uns ganz unserem Herrn Jesus Christus hingeben. Jesus, unser Herr, er ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Unser Gott verändert sich nicht. Sein Wesen verändert sich nicht. Seine Heiligkeit verändert sich auch nicht. Deshalb ist das, was er Israel in Jesaja 1 gesagt hat, auch für uns heute relevant. Jesaja 1, Vers 16 und 17. Wascht euch, spricht der lebendige Gott. Reinigt euch. Tut eure bösen Taten aus meinen Augen. Lasst ab vom Bösen. Lernt Gutes tun. Trachtet nach Recht. Helft den Unterdrückten. Schafft den Weisen Recht. Führt der Witwen Sache. Es ist genau das, was hier steht, was Paulus im Namen des Herrn Jesus auch in Römer 12 und an vielen anderen Stellen sagt. Darum habe ich Thomas Roth gebeten, Römer 12 in der Einleitung vorzulesen. Auszugsweise. Unser Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und wenn wir nach ihm, nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachten, dann wird uns alles andere zufallen. Wir sind gleich Ochsen, die ihren Herrn kennen, und gleich Esel, die die Krippe ihres Herrn kennen, wenn wir vom Bösen ablassen und lernen, das Gute zu erwählen. Und alles Gute, alles Wohllautende, alles Wunderbare, alles ist nur in und durch Jesus Christus zu finden. Ein Prediger sagte einmal, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber das ist mir geblieben, ein bisschen auch als Ermahnung. Wenn wir das Alte Testament auslegen und ein jüdischer Rabbiner könnte bis zum Schluss Ja und Amen sagen, dann haben wir etwas falsch gemacht. Denn alles, was wir sagen, alles, was wir tun, alles, was wir predigen, muss auf wen hinweisen im Endeffekt? Jesus Christus. Die ganze Schrift zeugt von ihm, sagt Jesus selbst, und zeigen auch die Apostel. Darum, bei allem, was wir tun und lassen und sagen und denken, halten Sie Ihren Herrn vor Augen. Bleiben Sie bei ihm und ihm treu. Vielleicht haben Sie sich was anderes unter der Botschaft vorgestellt, dachten, jetzt kommt was Schönes, Besinnliches, nichts Ermahnendes. Vielleicht haben Sie nächsten Sonntag mehr Glück. Aber die Freude, die Kraft, die finden wir eben bei Christus. Er ist unser Lebensbrot, noch einmal. Ich wiederhole mich gern. Und so bleiben wir eben auch bereit für sein Kommen. Denn die Nacht ist vorgerückt, sagte schon Paulus vor 2000 Jahren. Der Tag ist nahe herbeigekommen. Deshalb lasst uns die Werke der Finsternis ablegen und anlegen, die Waffen des Lichts. Advent bedeutet ja Ankunft. Wir denken in diesen Adventstagen nicht nur an das erste Kommen unseres Herrn, sondern eben auch an seine herrliche Wiederkunft. Wenn er uns zu sich entrückt, in einem Augenblick, in einem Nu, plötzlich, beim Schall der letzten Posaune, und dann werden wir sein bei unserem Herrn, wie Paulus sagt, alle Zeit. Vielleicht heute, vielleicht ist heute der Tag, und wohl dem, der sagen kann, ja, ich kenne meinen Herrn, wie der Ochse seinen Herrn kennt. Und ich kenne die Krippe meines Herrn, wie der Esel die Krippe seines Herrn kennt. Darum und damit möchte ich schließen, wie die Apostel sagen. So seid nun Gott untertan, ganz praktisch im Alltag. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und wenn nötig, bekennt eure Sünden. Denn er ist treu und gerecht, dass er euch die Sünden vergibt und euch reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das sagt Johannes Gläubigen übrigens. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, heiligt eure Herzen. Seid geduldig und stärkt eure Herzen. Denn das Kommen des Herrn ist nahe. Maranatha, unser Herr, komm, vielleicht heute. Amen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort durch deinen Geist auch in unser Leben hineinsprechen kann, dass es uns überführen kann, Herr. Und du weißt auch, wie viel es auch bei mir persönlich mangelt, Herr. Und ich danke dir, dass du trotzdem gnädig bist, dass du deswegen deinen Sohn, unseren Herrn und Heiland, in die Welt gesandt hast, um wirklich all unsere Schuld, all unsere Sünde auf sich zu nehmen. Ach Herr, aber ich bitte dich, dass du mir und einem jeden Einzelnen von uns hilfst, dass wir doch durch die Kraft deines Heiligen Geistes, wir, die wir freigemacht sind durch dein kostbares Blut, Herr Jesus, dass wir doch in dieser Treue wandeln, die du von uns forderst, dass wir erkennen, was du uns durch dein Wort sagst und dass wir nah bei dir bleiben, jeden Tag. Und ich danke dir, dass du nah bei uns bist, wo wir auch gehen und stehen. Ich danke dir für deine Güte und Treue über uns und ich bitte dich, dass du mit uns auch jetzt in diese kommende Woche gehst, dass du vorangehst und deine segnende und behütende und schützende Hand über uns hältst. Dir allein sei Lob, Preis und Ehre in deiner Gemeinde und in deinem Herrn, unserem Herrn, Jesus Christus, jetzt und für alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.